Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank an die OrganisatorInnen für diese tolle Konferenz. Ich freue mich auch wirklich sehr und werde auch die beiden Tage hier sein, also bis Samstagabend. Das heißt, alles, was wir jetzt auch später nicht klären können, können wir auf jeden Fall auch die nächsten Tage noch diskutieren. Und die nächsten 25 bis 30 Minuten wurde ich eingeladen, einfach in das Menschenrecht auf Wasser einzuführen. Also was heißt das Menschenrecht auf Wasser? Und wie können wir auch diese Perspektive von Wasser als Menschenrecht nutzen für unsere Kämpfe? Ich werde ganz kurz FIAN vorstellen, also die Organisation, für die ich heute hier spreche. Anschließend werde ich eine kurze Einführung geben in globale Wasservorkommen und daraus dann eine Begründung von Wasser als Menschenrecht ableiten. Dann im nächsten Teil schauen wir uns an, okay, wer ist denn dafür verantwortlich, dass das Menschenrecht auf Wasser auch wirklich gewährleistet wird, und das sind nämlich die Staaten. Und einen konkreten Fokus werde ich eben legen auf so eine internationale Perspektive, also was hat das Menschenrecht auf Wasser zu tun, beispielsweise mit Handelsabkommen oder auch mit Rohstoffabbau. Und schließlich habe ich noch zwei Fallbeispiele mitgebracht aus unserer FIAN-Arbeit, die ich dann vorstellen werde, und am Ende werde ich ein Fazit ziehen. Besser? Ja. FIAN, das steht für Food First, Informations- und Aktionsnetzwerk, und ist eine internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht, sich angemessen zu ernähren. Dieses Recht ist völkerrechtlich verankert im UN-Sozialpakt. Dazu werde ich später auch noch was sagen. Gegründet wurde FIAN 1986. Wir sind in über 20 Ländern aktiv und haben als Organisation einen Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Das heißt, wir können dort an menschenrechtlichen Gremien teilnehmen, Berichte zu Menschenrechtsverletzungen einreichen und haben Einfluss auf die Weiterentwicklung des Völkerrechts. Unsere Arbeit umfasst dabei verschiedene Aspekte. Zum einen betreiben wir umfassende Recherchen zu Menschenrechtsverletzungen, insbesondere durch deutsche Akteure, also durch deutsche Ministerien, durch deutsche Unternehmen oder auch durch Durchführungsorganisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, wie beispielsweise die Deutsche Entwicklungsbank. Ziel der Fallarbeit von FIAN ist es dann, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir unterstützen beispielsweise BäuerInnenorganisationen oder LandarbeiterInnen in konkreten Unrechtsfällen und beim Zugang zu Entschädigungen. Zwei Beispiele unserer Fallarbeit zum Recht auf Wasser habe ich mitgebracht. Dann leisten wir konkrete Advocacy-Arbeit und eben Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. So Vorträge wie heute. Bevor wir uns dem Menschenrecht auf Wasser zuwenden, möchte ich noch mal kurz grundlegende Informationen zur globalen Wasserversorgung geben. Obwohl unser Planet mit etwa 71% mit Wasser bedeckt ist, macht Süßwasser nur 3% des gesamten Wasservorkommens aus. Ein großer Teil davon ist in Gletschern oder tiefen Grundwasserleitern gespeichert und somit nicht direkt verfügbar. Tatsächlich haben wir nur auf etwa 0,3% des weltweiten Wassers direkten Zugriff. Hier ist eine Grafik zum Anteil der Menschen in den einzelnen Ländern, die sicheres Trinkwasser zur Verfügung haben, aus dem Jahr 2022. Je dunkler eingefärbt, desto höher ist der Anteil der Menschen, die Zugang haben zu sicherem Trinkwasser. Ein Blick auf die weltweite Versorgung mit sauberem Wasser zeigt erhebliche Unterschiede. In Westeuropa haben nahezu 100% der Bevölkerung Zugang. In vielen Regionen des globalen Südens haben Menschen einen deutlich schlechteren Zugang. Zum Vergleich hier eine andere Grafik. Diese Grafik zeigt das vorhandene Süßwasser pro Land und pro Person. Also wie viel Süßwasser ist vorhanden und in den einzelnen Ländern und auf wie viel Liter hätte rein rechnerisch eine Person Zugriff. Auch hier gilt, je dunkler der Staat eingefärbt ist, desto mehr Wasser steht pro Person zur Verfügung. Und hier erkennen wir jetzt schon eine große Diskrepanz zu eben. Wenn wir uns beispielsweise den lateinamerikanischen Kontinent anschauen, unten links, in Lateinamerika befinden sich etwa über 31% der weltweiten Süßwasserreserven, also viel mehr als in Westeuropa. Wenn wir aber noch mal eine Folie zurückgehen, sehen wir, dass große Teile der Menschen auf dem Kontinent in einigen Ländern, wie beispielsweise Peru, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Was bedeutet dieser erste Blick auf globale Wasservorkommen? Ob Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder nicht, hat nichts damit zu tun, wie viel Wasser es in einem Land gibt. Es ist also keine Frage der reinen Verfügbarkeit, sondern hängt mit sozialen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren und mit Fragen struktureller Machtverhältnisse zusammen. Insgesamt ist die Lage dramatisch. 2,2 Milliarden Menschen fehlt der Zugang zu sauberem Wasser. Das ist ein Drittel der Weltbevölkerung. 785 Millionen Menschen fehlt sogar eine Grundversorgung. Das heißt, die schöpfen Wasser aus offenen Wasserstellen und müssen länger als 30 Minuten laufen, um ans Wasser zu gelangen. Die Grafiken von eben haben den Zugang in den einzelnen Staaten verglichen. Ein noch tieferes Verständnis bekommen wir beim Blick darauf, wer oder welche Bevölkerungsgruppen besonders betroffen sind von fehlendem Zugang zu Wasser. Besonders betroffen sind arme Haushalte. Hier ist eine Statistik zu Indien, ich weiß nicht, ob man es gut lesen kann. Aus dieser Karte geht hervor, dass in Indien 56% der Bevölkerung in den einkommensstärksten Haushalten Zugang zu Leitungswasser haben, verglichen mit nur 6% der Menschen aus den einkommensschwächsten Haushalten. Auch Menschen im ländlichen Raum sind unterdurchschnittlich mit sauberem Wasser versorgt. Auch in Bezug auf weitere Faktoren wie Gender, Race oder Behinderung lässt sich ein unterschiedlicher Zugang zu Wasser feststellen. In Europa beispielsweise sind es in erster Linie Geflüchtete, Sinti und Roma, Wohnungslose oder migrantische ErntehelferInnen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Dies macht eine dekoloniale und intersektionale Perspektive auf Wassergerechtigkeit notwendig. Und genau hier setzt das Wasser als Menschenrecht an. Denn die Erfahrungen über Konflikte und Kämpfe um Wasser haben immer wieder gezeigt, dass es vor allem die Menschen sind, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, die in verschiedensten Formen diskriminiert und ausgegrenzt sind von der Gesellschaft. Die Konventionen, in denen das Recht auf Wasser direkt vorkommt, sind solche, die formuliert sind für besonders diskriminierte Bevölkerungsgruppen. So ist das Recht auf Wasser verfasst in der UN-Frauenrechtskonvention, in der UN-Kinderrechtskonvention und in der UN-Behindertenrechtskonvention. In diesen Konventionen steht explizit in den Artikeln, die ich hier auch angegeben habe, das Recht auf Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Recht auf Wasser ist indirekt verfasst im sogenannten UN-Sozialpakt, also dem Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte, auf den wir uns bei unserer Arbeit bei FIAN fokussieren. Artikel 11 des Sozialpakts spricht allen Menschen ein Recht auf einen angemessenen Lebensstandard zu. Darunter fällt auch das Recht auf Nahrung und das Recht auf angemessenen Wohnraum, die eben ganz eng verknüpft sind mit dem Recht auf Wasser. Ebenfalls ableiten lässt sich das Recht auf Wasser aus Artikel 12 und dem Recht auf Gesundheit. Dabei ist das Recht auf Gesundheit nicht nur mit Trinkwasser verbunden, sondern auch mit Fragen von Hygiene und angemessener Sanitärversorgung. Die UN-Fachausschüsse haben im Laufe der Zeit noch genauer definiert, was das Menschenrecht auf Wasser genau heißt, und dazu komme ich dann gleich. Weiterhin hat im Jahr 2010 die UN-Vollversammlung das Recht auf Wasser und Sanitärversorgung anerkannt als allgemeines, globales, politisches Recht. Und das war eben auch ein Meilenstein. Und weil wir auf dieser Konferenz sehr viel über Kämpfe und Bewegungen sprechen wollen, auch die Anerkennung von Wasser und Sanitärversorgung als Menschenrecht ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ist das Ergebnis und Produkt von langen Kämpfen und von einer langen zivilgesellschaftlichen Kampagne zu dem Thema. Eine weitere Anerkennung des Rechts auf Wasser gibt es in der UN-KleinbäuerInnen-Erklärung oder genauer gesagt in der Erklärung für die Rechte von KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten. Auch hier haben globale Bewegungen, etwa organisiert in der globalen Koalition La Via Campesina, sehr lange dafür gekämpft, dass ihre Rechte in ihrer Menschenrechtserklärung festgehalten werden, in der auch das Menschenrecht auf Wasser explizit vorkommt. Doch was bedeutet jetzt das Menschenrecht auf Wasser konkret? Um das zu bestimmen, hat der UN-Sozialausschuss einen allgemeinen Rechtskommentar verfasst. Darin steht, das Menschenrecht auf Wasser ist unerlässlich, um ein Leben in Würde zu führen, und es ist eine Voraussetzung für die Wahrnehmung anderer Menschenrechte. Der Sozialausschuss tätigt dabei zwei ganz zentrale Aussagen. Die eine ist, zum einen, Trinkwasserversorgung hat immer für privaten Gebrauch, muss immer Vorrang haben gegenüber industrieller Nutzung. Das heißt, wenn ein Unternehmen mit Wasser versorgt wird, beispielsweise für eine Plantage, muss sichergestellt sein, dass die Menschen in den Dörfern Wasser zur Verfügung haben. Das Menschenrecht auf Wasser steht also über den Ansprüchen privater Unternehmen auf Wasser. Die zweite wichtige Aussage, Der Zugang zu Wasserressourcen muss für alle Menschen gleichberechtigt sein. Dabei gibt es drei wesentliche Kriterien, um wirklich davon sprechen zu können, ob das Menschenrecht auf Wasser erfüllt ist oder nicht. Zum einen muss ausreichend Wasser vorhanden sein, um den täglichen Bedarf zu decken. Dies umfasst nicht nur Trinkwasser, sondern auch Wasser für die persönliche Hygiene, Reinigung von Kleidern, Ernährung, persönliche und häusliche Sauberkeit. Die verfügbare Wassermenge pro Kopf soll den WHO-Vorgaben von 20 Litern pro Kopf entsprechen. Wasser muss sicher und sauber sein, gesundheitlich unbedenklich, also frei von Giften, Pestiziden und Schadstoffen. Sonst wäre es ja auch ein Verstoß gegen das Recht auf Gesundheit. Und Wasser muss für alle Menschen zugänglich sein. Und das habe ich ja eben zu Beginn versucht auch deutlich zu machen. Wenn Wasser verfügbar ist, heißt das noch lange nicht, dass alle Menschen Zugriff darauf haben. Zum einen muss Wasser in Reichweite sein. Es muss also eine physische Zugänglichkeit geben. Konkret darf der nächste Wasserhahn mit sauberem Wasser nicht weiter als 1 Kilometer im Umfeld meiner Wohnung liegen. Wasser muss bezahlbar sein, wenn es etwas kostet, also eine ökonomische Zugänglichkeit. Menschen sollen maximal 3% ihres Einkommens für Wasser zahlen müssen. Zudem muss Wasser ohne Diskriminierung zugänglich sein. Und die Bevölkerung muss immer die notwendigen Informationen über Wasser bekommen müssen. Es gibt ein Recht darauf, ohne sich großartig anstrengen zu müssen, zu erfahren, wo ich Wasser herbekomme, welche Qualität das Wasser hat und was ich sonst noch über Wasser wissen möchte. Und hier gibt es ja auch diesen Workshop auf der Konferenz von Frag den Staat. Und da geht es nämlich genau in diese Richtung, Recht auf Information. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, dass dieses Menschenrecht auf Wasser auch wirklich verwirklicht wird? Wie ich anfangs schon gesagt habe, stehen den Menschenrechten gewisse Staatenpflichten gegenüber. In dem Menschenrechtsdiskurs sprechen wir von der sogenannten Pflichtentrias. Zum einen sind Staaten verpflichtet, das Menschenrecht auf Wasser zu achten. Also wo es Wasser gibt, darf der Staat oder staatliche Unternehmen nicht hingehen und den Zugang zu Wasser abschneiden, beispielsweise durch Vertreibungen oder durch den Bau von Staudämmen. Auch darf der Staat keine Wasserquellen verschmutzen und diese Achtungspflicht ist auch ganz zentral in bewaffneten Konflikten. Dann haben Staaten die sogenannte Schutzpflicht. Der Staat muss Dritte daran hindern, das Recht auf Wasser zu schädigen. Also der Staat muss zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen daran hindern, Wasser zu verschmutzen oder Wasserressourcen ungerecht auszubeuten. Hier geht es vor allem um die Pflicht zur Kontrolle und Regulierung von Unternehmen, zum Beispiel im Bergbausektor. Und es gibt die sogenannte Gewährleistungspflicht. Das heißt, wenn Menschen nicht aus eigener Kraft in den Genuss des Menschenrechts auf Wasser kommen können, muss der Staat dieses Recht gewährleisten. Er steht in der Pflicht, Wasserleitungen zu bauen und Wasserinfrastruktur anzulegen, die für alle zugänglich ist. Auch in Notfällen wie beispielsweise Flut- oder Dürrekatastrophen muss eine Grundversorgung hergestellt werden. Und diese Pflichten gelten nicht nur innerhalb eines Staatsgebiets, sondern auch darüber hinaus. Das heißt, in der globalen Handelspolitik, in der Entwicklungspolitik, bei Rohstoffimporten muss das Menschenrecht auf Wasser angemessen beachtet werden. Und die Aktivitäten von transnationalen Konzernen müssen menschenrechtlich reguliert werden. Hier sind beispielsweise einige Akteure, staatliche Akteure, wo es genug Beispiele gibt, wo das Menschenrecht auf Wasser durch den deutschen Staat verletzt wird. Und 2 konkrete Beispiele habe ich auch noch mitgebracht, bei denen wir zu 4 arbeiten. Die deutsche Industrie ist extrem abhängig von Rohstoffimporten. Ein Rohstoff davon ist Bauxit, welcher die Grundlage für die Produktion von Aluminium bildet. Über 90% der Bauxitimporte in Deutschland kommen aus einer Mine in Guinea, Sangaridi, in Westafrika. Die Mine ist fast 600 Quadratkilometer groß. Zum Vergleich, Köln ist 400 Quadratkilometer groß. Aluminium kommt in Deutschland überwiegend in der Automobilindustrie zum Einsatz. 2016 sollte die Sangaredi-Mine erweitert werden, mit dem Ziel, die Produktion zu steigern. Hierfür flossen Kredite im Wert von 800 Millionen Dollar. Besonders brisant, etwa die Hälfte der Kredite kam von privaten Banken, darunter die ING DiBa, kennen bestimmt einige von euch. Und um deren Investitionen abzusichern, hat die Bundesregierung eine sogenannte Kreditgarantie vergeben. Das heißt, es handelt sich um eine staatliche Absicherung für Kredite, die deutsche Unternehmen in politisch und wirtschaftlich unsicheren Regionen vergeben. Dadurch wird deutschen Banken die Kreditvergabe erleichtert, da der Staat für mögliche Verluste einspringt. Und diese Kreditgarantie in Höhe von fast 300 Millionen Euro bildet zentraler Teil der deutschen Rohstoffstrategie und ist eben dafür da, den Bedarf der deutschen Automobilindustrie zu sichern. Im Rahmen der Minenerweiterung kam und kommt es zu gravierenden Rechtsverletzungen, auch des Rechtsabwassers. Mehrere Gemeinden wurden zwangsumgesiedelt, der Bauxitabbau hat zu Verschmutzung und Trockenlegung wichtiger Gewässer geführt. Die Gemeinden können jetzt nicht mehr den Fluss oben rechts zu sehen als Trinkwasser nutzen. Das Unternehmen hat zwar zum Ausgleich für verschmutzte Gewässer Wasserpumpen installiert und das auch erst auf Druck und Proteste der Bevölkerung, aber das Wasser erweist sich aufgrund des hohen Eisengehalts als Trinkwasser ungeeignet. Ein Zitat einer Bewohnerin aus Handerlei, eines der umgesiedelten Dörfer, bringt zudem auf den Punkt, dass die Zerstörung der Wasserquellen, dass es da nicht nur um die Zerstörung einer natürlichen Ressource geht, sondern auch eine gewisse soziale Funktion verloren geht. Nicht nur der Ausbau metallischer Rohstoffe führt zur Verletzung des Menschenrechts auf Wasser. Auch die Ausbreitung von Agrarrohstoffen wie Palmöl richten große Schäden an. Der Großteil des nach Deutschland importierten Palmöls kommt aus Guatemala. Im Jahr 2023 wurden 100.000 Tonnen Palmöl aus Guatemala nach Deutschland importiert. Verwendet wird Palmöl besonders in der Lebensmittelindustrie für Tierfutter, Kosmetika, Seifen und Waschmittel. Verletzungen des Menschenrechts auf Wasser durch Palmölunternehmen sind vielfältig dokumentiert. Zum einen benötigt Palmöl extrem viel Land. In den letzten Jahren hat sich die Anbaufläche in Guatemala verdoppelt, was zu einer Vielzahl von gewaltsamen Vertreibungen geführt hat und immer noch führt. Im Zuge der Vertreibungen verlieren dann häufig ganze Gemeinden ihren Zugang zu Wasserquellen. Zum anderen sind Palmölmonokulturen sehr wasserintensiv. Also in der Regel werden dafür Flüsse umgeleitet und Kanäle gegraben. Viele Menschen klagen darüber, dass es nicht mehr genügend Wasser gibt, um den eigenen Bedarf zu decken. Nicht zuletzt geht mit dem Anbau von Ölpalmen ein sehr hoher Einsatz von Pestiziden einher. Auch hierzu wird es ja einen Workshop auf der Konferenz geben. Die giftigen Pestizidrückstände gelangen schließlich ins Wasser, wodurch dieses nicht mehr nutzbar ist. Hierbei sei erwähnt, dass eine große Zahl der in Guatemala verwendeten Pestizide inzwischen in Europa verboten wurden, weil sie nachweislich schädlich für Gesundheit und Umwelt sind. Koloniale Doppelstandards im internationalen Pestizidhandel erlauben es jedoch Unternehmen wie Bayer und BASF, diese weiterhin zu produzieren und in Länder des Südens zu exportieren. In Guatemala regt sich zunehmend Widerstand gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen. An dieser Stelle möchte ich kurz die Bewegung der Gemeinden für die Verteidigung des Wassers Canachoch vorstellen. El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua Canachoch. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von über 20 Gemeinden, überwiegend Maya-Gemeinden, die von Palmölplantagen und anderen extraktiven Projekten betroffen sind. Canachoch dokumentiert die Rechtsverletzungen und versucht, diese regional und international sichtbar zu machen. Für ihren Einsatz werden Mitglieder der Bewegung massiv bedroht und eingeschüchtert. Trotzdem machen sie weiter. Im Mai werden wir hier in Köln eine Vertreterin von Canachoch zu Besuch haben. Also falls ihr vielleicht auch Interesse habt an einer Veranstaltung, gerne mich ansprechen oder auf der FIAN-Website nachschauen. Was kann man denn nun tun oder welche Möglichkeiten gibt uns das internationale Menschenrechtssystem, um solche Rechtsverletzungen zu verhindern oder einzudämmen oder auch um MenschenrechtsverteidigerInnen zu schützen? Zum einen gibt es die Verfahren in den Menschenrechtsgremien bei den Vereinten Nationen, wo Organisationen wie FIAN eben Parallelberichte oder Schattenberichte einreichen zu den Menschenrechtsverletzungen. Die Ausschüsse geben dann Empfehlungen ab. Und diese Empfehlungen haben dann zwar keine Form von Gerichtsbarkeit, aber wir als soziale Bewegungen und in unseren Kämpfen können wir dadurch unsere Arbeit legitimieren. Ein ähnliches Prinzip gilt im Prinzip mit dem UN-Menschenrechtsrat, auch wenn es noch mal ein bisschen komplizierter ist, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Und zuletzt gibt es bei den Vereinten Nationen die sogenannten SonderberichterstatterInnen. Das sind einzelne ExpertInnen, die eingesetzt sind, um einzelne Rechte, wie beispielsweise das Recht auf Wasser, ganz besonders zu beleuchten. Und die schreiben eben Berichte, machen Länderbesuche und dokumentieren, wie die Umsetzung des Menschenrechts auf Wasser wirklich aussieht Und auch hier kommen sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Gruppen eine wichtige Rolle zu, wichtige Themen und Aspekte einzubringen. Eine weitere Möglichkeit, das Menschenrecht auf Wasser durchzusetzen, eine Möglichkeit, die es inzwischen gibt, ist das sogenannte Lieferkettengesetz. Das Gesetz hat erhebliche Schwächen und Lücken, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, aber zumindest gibt es jetzt mit dem Lieferkettengesetz ein Instrument, Konzernaktivitäten besser zu kontrollieren. Das andere sind natürlich Kampagnen, um politischen Druck auszuüben. Ein Beispiel einer Kampagne habe ich schon genannt, nämlich die Anerkennung des Rechts auf Wasser durch die UN. Auch das Lieferkettengesetz, was aktuell massiv unter Beschuss steht durch die Rechtskonservativen und auch durch die Grüne Partei, ist das Ergebnis einer langjährigen Kampagne. Ein weiteres Feld, was in letzter Zeit stark an Bedeutung zugenommen hat, sind Klima- und Umweltklagen. Beispielsweise die Klage der indonesischen Insel Pari gegen einen Zementkonzern wegen Emissionen. Diese Klagen können als strategischer Hebel dienen, um politische Lösungen zu beschleunigen. Doch letztlich ist es entscheidend, soziale Bewegungen zu stärken, die in vorderster Linie das Recht auf Wasser verteidigen. Ohne soziale Bewegungen bleiben Gesetze, Gerichtsurteile oder politische Beschlüsse bloße Theorie. Ohne ihren Einsatz würde das Menschenrecht auf Wasser nur auf dem Papier existieren, während Konzerne und Regierungen weitermachen wie bisher. Und damit komme ich auch schon zum Fazit. Konflikte um Wasser sind in der Regel keine realen Konflikte. Das Wasser ist in der Regel da. Sondern es sind konstruierte Konflikte, bei denen es um Machtfragen geht. Die Klimakrise beschleunigt diese Konflikte nur. Wasser als das Menschenrecht auf Wasser bietet uns eine völkerrechtlich anerkannte Grundlage, um gegen Wasserungerechtigkeit, Privatisierung und neokoloniale Ausbeutung vorzugehen. Allerdings muss sich auch das Feld der Menschenrechte kritisch weiterentwickeln. Gerade im Kampf gegen Privatisierungen zeigen sich Menschenrechte oft als alleinige Argumentationsgrundlage nur bedingt hilfreich. Denn häufig bleiben Prozesse der Privatisierung möglich, solange die Versorgung grundsätzlich sichergestellt ist. Auch sagt eine staatliche Wasserversorgung nichts aus über Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Das heißt, eine stärkere Argumentation sollte Wasser mehr als gemeinschaftliche Ressource in den Mittelpunkt stellen. Und dazu haben wir heute auch den Workshop zu Wasser als Commons. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr starke, sinnvolle Ergänzung zum Recht auf Wasser. Zudem darf man nicht vergessen, Menschenrechte, wie sie heute verstanden werden, entstanden in einem eurozentrischen Kontext und wurden oft genutzt, um koloniale Herrschaft zu legitimieren. Das Menschenrecht auf Wasser zu dekolonialisieren bedeutet, andere Perspektiven auf Wasser in unsere Kämpfe einzubeziehen. Viele indigene Gesellschaften, wie beispielsweise von unseren Partnern von Kanatschotsch, betrachten Wasser nicht nur als Ressource, sondern als lebendiges Wesen mit eigenen Rechten. Eine dekoloniale Perspektive auf das Recht auf Wasser bedeutet, Wasser nicht nur als Menschenrecht zu definieren, sondern es auch als schützenswerte Entität anzuerkennen, die nicht ausgebeutet werden darf. In diesem Sinne ende ich den Input mit einem Zitat eines Genossen aus der Bewegung Kanatschotsch, der mir vor einigen Wochen gesagt hat, wir verteidigen den Fluss, aber der Fluss verteidigt auch uns, indem er uns Leben schenkt. Danke.
Marian, dass du uns hier unsere Einführung gegeben hast in das Thema Wasser als Menschenrecht. Sehr, sehr wichtig und genau, danke, dass du heute hier bist. Wir wollen nur ein bisschen, wir haben noch einen kleinen Ticken Zeit und wollen euch noch die Möglichkeit geben, ein paar Rückfragen zu stellen. Genau, vielleicht habt ihr ja ein paar Fragen. Da hinten ist Johannes wieder mit seinem Mikro, Vorsicht. Genau. Gibt es denn vielleicht schon eine Frage? Ja?
Vielen lieben Dank für den Talk. Wir haben ja jetzt das Gesetz für das Lieferkettengesetz. Das ist also eigentlich ein Hebel für die Politik, wo man angreifen könnte, um die Dinge zu verbessern. Wo siehst du denn die Hauptlücken, die geschlossen werden müssen, damit das Lieferkettengesetz funktionieren kann?
Wollen wir erst sammeln oder direkt?
Du kannst ja mal direkt antworten. Vielleicht kommen dann auch so ein paar weitere Fragen. Genau.
Zum einen gilt es nicht für alle Unternehmen, sondern erst ab 1000 MitarbeiterInnen. Also es gibt auch Statistiken, wie viele Unternehmen davon wirklich ausgeschlossen sind. Es gilt nur für direkte Zulieferer und nicht für indirekte Zulieferer. Und gerade globale Lieferketten sind oft wie so eine Blackbox und du kannst das überhaupt nicht richtig nachvollziehen. Und die ganz entscheidende Schwachstelle, die wir auch kritisieren, ist, dass es eben keine zivilrechtliche Haftung gibt. Und was wir sagen ist, wenn jetzt beispielsweise ein deutscher Automobilkonzern sein Bauxit aus Guinea holt und dort werden Menschenrechte verletzt, muss es für Menschen aus Guinea die Möglichkeit geben, vor einem deutschen Gericht zu klagen. Das gibt es mit dem Lieferkettengesetz nicht. Was das Lieferkettengesetz macht, ist ein rein administrativer Prozess und das Schlimmste, was dem Unternehmen passieren kann, ist eine Sanktion. Das ist auf jeden Fall nicht das, was wir erreichen wollten, aber es ist trotzdem natürlich ein Hebel, auch um Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um politisch Druck zu machen, auch auf den Konzern. Und jetzt gibt es die EU-Direktive, die geht ein bisschen weiter und das deutsche Gesetz muss sich da anpassen, aber gerade steht es extrem unter Beschuss und gerade geht es eher darum, das, was man hat, irgendwie zu verteidigen tatsächlich. Oder ihr nehmt dran am besten.
Ja, da gibt es noch eins.
Test. Ja. Ich habe mir die Frage gestellt, so über die Vereinbarkeit von Rohstoffen, Industrie mit Grundrechten und spezifisch auf Wasserrechte. Jetzt als Beispiel zum Beispiel die Aluminiummine. So, ich meine, wir sind einig, dass das meiste Aluminium, was für Autos, wir finden Autos sowieso kacke, ne? Es geht auch viel um Rohstoffe sparen, aber in gewisser Weise braucht es ja auch irgendwie Aluminium, weil daraus bestehen ja auch Fahrräder und Windräder und sowas. Und die Frage, ob es technisch möglich wäre, eine Mine zum Beispiel ja umwelt- und menschenfreundlicher zu gestalten und ob das Unternehmen einfach nur nicht machen, weil es zu teuer ist und deren Profit mindert oder ob einfach die technische Ebene dafür fehlt.
Ich glaube, da gibt es Leute, die könnten das viel besser beantworten als ich. Was auf jeden Fall Fakt ist, ohne metallische Rohstoffe geht es nicht. Also gerade auch für die Energiewende, wir brauchen metallische Rohstoffe. Ich meine, wenn wir alle überlegen, wer ist mit dem Zug gekommen, wer ist mit dem Auto gekommen, wer ist mit dem Fahrrad gekommen, also allein um hier zu sein oder um die Schuhe, die wir tragen, selbst wenn wir gelaufen sind, in der Fabrik, in der die produziert werden, also überall ist Aluminium. Wir brauchen metallische Rohstoffe. Die Frage ist sozusagen auch andere Formen von Produktion, also Kreislaufwirtschaft. Es gibt einen ganz, ganz kleinen Anteil nur von Aluminium, der recycelt wird zum Beispiel. Also das wäre ein extrem starker Hebel. Und wenn sozusagen so eine Aluminiummine wie jetzt in Guinea es gibt und Deutschland da seinen Bauxit herbezieht, muss es eben gewisse Standards geben, die eben rechtlich durchgesetzt werden. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das geht. Ohne dass ich jetzt sozusagen Fachwissen habe, genau in dem Abbau von Bauxit, aber das muss ja gehen.
Noch eine Frage?
Ja, also ich hätte die Frage noch, welche positiven Beispiele gibt es, wo Klagen von Indigenen oder überhaupt von Menschen, vor allen Dingen im Süden, gegen Konzerne, also die das Menschenrecht auf Wasser ja sehr häufig verletzen, also große Konzerne wie Coca-Cola, Nestle machen das ja täglich. Also welche positiven oder gibt es überhaupt Erfolg bei solchen Klagen?
Also ich kann jetzt einfach mal ein Beispiel nennen aus unserer FIAN-Fallarbeit. Erfolg ist auch immer relativ natürlich, aber einer unserer ältesten Fälle ist die sogenannte Kaveri Coffee Plantation in Uganda. Da sind vor über 20 Jahren tausende Menschen vertrieben worden für eine Kaffeeplantage der deutschen Neumann Kaffeegruppe mit Sitz in Hamburg. Und seit 20 Jahren arbeiten wir in diesem Fall und haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass die vertriebenen Familien, zumindest ein Teil der vertriebenen Familien, Entschädigungen bekommen hat. Kann man natürlich auch sagen, ist das jetzt ein Erfolg? Eigentlich sollte es darum gehen, dass diese Kaffeeplantage abzieht und die Leute ihr Land zurückbekommen. Und trotzdem ist es ein Beispiel dafür, dass man manchmal mit einem langen Atem doch durchaus erreichen kann, dass immerhin Menschen zum Beispiel Zugang zu Entschädigungen bekommen.
Okay. Ganz lieben Dank, ganz lieben Dank für eure Fragen und ganz lieben Dank für dich, an dich, dass du hier warst, dass du hier unseren Auftakt gemacht hast. Dafür vielleicht nochmal einen Applaus. Genau, Marian meinte ja schon, er ist jetzt hier noch das Wochenende da, also geht doch auch gerne auf ihn zu und stellt noch ein paar mehr Fragen oder macht Statements oder
Infomaterial, zum Beispiel eine Studie zu der Bauxitmine und so.
Okay.